NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen hier im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Mein Name ist Ferdinand Klien. Unser Thema heute Abend: E-Mobilität emissionsfrei, aber umweltschädlich. In Bonn findet gerade eine weitere Weltklimakonferenz statt, die die politische Weichenstellung von Paris, also die Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad, mit konkreten Inhalten füllen soll. Hauptproblem ist der ungebremste globale Anstieg von CO2-Emissionen durch Kraftwerke, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr. Dieses Jahr droht zu einem der 3 wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden. Die meteorologische Abteilung der Vereinten Nationen berichtet, dass die Temperaturen von Januar bis September 2017 um durchschnittlich 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau lagen. Die Umweltbelastung in unseren Städten und Gemeinden durch Pkw und Lkw nimmt immer weiter zu. Studien warnen vor einem Verkehrsinfarkt in spätestens 5 Jahren, wenn nicht umgehend gehandelt wird. 1950 fuhren rund 600.000 Pkw auf deutschen Straßen. Heute sind es fast 47 Millionen. Mobilität bedeutet immer häufiger Stau. Welche Chancen böte also ein schneller Umstieg auf Elektroantrieb, auch im öffentlichen Nahverkehr und in der Logistikbranche, um die rund 2 Milliarden Pakete und Päckchen pro Jahr in Deutschland auszuliefern? Wie kann der Individualverkehr besser durch Pedelecs, Bahnen und Busse ersetzt werden? Frage an unser Publikum: Wer von Ihnen fährt denn schon ein E-Auto oder ein Fahrrad mit elektrischem Antrieb oder will so eins kaufen in den nächsten Monaten oder Jahren? Das ist eine ganze Menge, das sind so 30 Hände oben, also nicht weniger. Hat jemand von Ihnen denn schon ein E-Auto, mit einem Stromer ist er heute Abend hierher gekommen? Und warum haben Sie das gekauft, das Auto?
Weil wir haben einen Plug-in-Hybrid mit 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite, weil wir einfach umweltbewusst fahren wollen und weil wir Kurzstrecke hauptsächlich fahren.
Das ist eine sehr rühmliche Ausnahme, denn noch liegt der Marktanteil von Pkw bei E-Mobilen weltweit bei nur etwas über 1%. Und natürlich sind Änderungen auch in der Infrastruktur des Stromnetzes notwendig, um in Zukunft vielleicht 1 Million Autos hier bei uns mit Batterieantrieb oder mehrere Millionen von E-Bikes schnell laden zu können. Es geht also auch um die Ladezeitbeschleunigung. Wie viel CO2 aber entsteht zum Beispiel bei der Produktion von den notwendigen Batterien und wie lange halten sie im Winter und im Alltagseinsatz? Wie muss sich die Stadtplanung neu einstellen auf eine intelligente Verknüpfung der verschiedenen Verkehrssysteme? Darüber wollen wir jetzt diskutieren, hier mit unseren Podiumsgästen. Das ist Dr. Martin Kamann von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hier in Braunschweig. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Neben ihm sitzt Professor Thomas Zerbe von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften aus Salzgitter.
Guten Abend.
Neben mir Dr. Kirsten Lindloff vom Deutschen Institut für Urbanistik. Sie ist aus Berlin extra angereist.
Guten Abend.
Und außen Udo Lamprecht vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Lamprecht. Ihr Institut befasst sich ja auch mit der CO2-Kurve, die entsteht, wenn Rohstoffe für eine Batterie geschürft und verarbeitet werden, bevor ein E-Mobil, sei es Auto, Lkw oder Bus, den ersten Kilometer fährt. Vorausgesetzt, die Batterien halten in Zukunft einmal 10 Jahre. Wie ist dann die Umweltbilanz im Vergleich zu einem Benziner oder einem Diesel, auch unter der Berücksichtigung des Aspekts, wie der Strom produziert wird?
Wir haben in den letzten Jahren sehr intensive Ökobilanzen gemacht, die die gesamte Produktion der Batterie, der Fahrzeuge, als auch die Entstehung der CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung und der CO2-Emissionen bei der Kraftstoffverbrennung berücksichtigen. Unter heutigen Rahmenbedingungen, sagen wir 2015, mittleres Fahrzeug in der Größenordnung und mit der Rahmenbedingung, dass auch die Energiewende weitergehen wird. Das heißt, wir haben heute im Augenblick einen Anteil von 40% Kohle noch im Netz, 30% erneuerbare Energien, das wird ja weiter schalten. Kommt man über die Lebenszeit eines Autos ungefähr auf, je nachdem, wie Sie es genau anschauen, 20 bis 40% besser im Strommix beim Elektrofahrzeug im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug, wenn ich ein reines batterieelektrisches Fahrzeug nehme. Und gerade weil Sie gerade gesagt haben, Hybridfahrzeug gibt es natürlich auch, Plug-in-Hybridfahrzeuge, da muss man sehr stark darauf achten, wie viel fährt man elektrisch, wie viel fährt man Verbrenner. Es gibt viele, zum Beispiel in den Niederlanden war ein Förderprogramm da gewesen für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, die dann aber konventionell genutzt worden sind, einfach schwerere Fahrzeuge, teilweise mit schlechteren Verbrennermotoren wiederum. Da hat man dann sogar höhere CO2-Emissionen als beim konventionellen Fahrzeug. Also es kommt sehr auf die Nutzung auch an, Innerortsfahren, Außerortsfahren, wie die Effizienz ist. Es kommt auf die Lebensdauer des Fahrzeuges an und es kommt, kann man vielleicht später darauf eingehen, auf die verschiedenen Dinge, wie man auch zum Beispiel die Batterien recycelt, wie man die Batterien weiter nutzt, wie groß die Batterien sind. Aber ich denke, können wir später im Detail dann anschauen.
Da können wir später darauf eingehen. Aber die Frage ist ja auch, woher kommt der Strom? Kommt er aus sauber produzierten Kilowattstunden, zum Beispiel aus Wind- und Wasserkraft als Quelle?
Wie gerade angedeutet, heutzutage, wenn wir den Strommix betrachten, haben wir ungefähr 40% Kohle, 30% erneuerbaren Strom. Das wird sich die nächsten Jahre verbessern. Und wenn ich schon alleine diesen Strommix betrachte, bin ich schon besser mit einem Elektroauto über Lebenszeit wie einem konventionellen Fahrzeug. Wenn ich es dann schaue, dass ich wirklich zusätzlichen erneuerbaren Strom nutze, um ein Elektroauto zu betreiben, dann wird es natürlich noch besser.
Es gab gestern eine Mitteilung von einer unabhängigen Forschungsorganisation des International Council on Clean Transportation. Und er hat eine fortgesetzte Verbrauchertäuschung bei offiziellen Spritverbrauchsangaben angeprangert. Die Abweichung zwischen den realen CO2-Emissionen und den Verbrauchswerten moderner Pkw, die liegt um 42% über den offiziellen Angaben der Hersteller. Damit reduziert sich die CO2-Minderung, die ja angestrebt wird, auf ein Drittel dessen, was offizielle Zahlen besagen. Erhöhen solche Fakten, die jetzt bekannt werden, die Chancen für E-Mobilität, für Umweltfreundlichkeit?
Also die Fakten, die Sie in den letzten Wochen, Monaten mitbekommen haben über NOx, über den Kraftstoffverbrauch, erhöhen hoffentlich die Chancen für Elektromobilität. Und auch die EU tut ja einiges. Also dieser Unterschied von 42% des Realverbrauchs gegenüber dem Verbrauch, den Sie im Prospekt lesen, der ist die letzten Jahre sehr stark angestiegen. Vor 10 Jahren war der Unterschied vielleicht 10% gewesen, jetzt ist er 40%. Die EU hat da auch reagiert darauf und es wird einen neuen Messzyklus geben, wo der Verbrauch erstmal sich ändern wird und höher sein wird. Das heißt, wenn Sie in einem Jahr, in 2 Jahren in ein Kaufhaus reingehen, in ein Autohaus reingehen würden, dann wird der Verbrauch der Fahrzeuge erstmal höher sein, weil der Realverbrauch dann besser abgebildet wird mit dem, was im Prospekt drinsteht.
Welche Änderungen sind notwendig in der Infrastruktur des Stromnetzes, um in Zukunft vielleicht 1 Million Autos hier bei uns mit Batteriebetrieb und Millionen von E-Bikes und Segways schnell zu laden? Auf der eigenen Garage oder auf dem Firmenparkplatz entfallen laut nationaler Plattform Energiemobilität rund 85% der Ladevorgänge. Ausreichend Strom für die nächsten 100 Kilometer zu tanken, dauert oft noch bis zu 6 Stunden an den konventionellen Ladesäulen. Mit diesen Fragen befasst sich auch hier in Braunschweig die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Herr Dr. Kamann, Sie leiten den Fachbereich elektrische Energiemesstechnik. An Ladestationen herrscht jetzt noch ein großes Durcheinander aus Anbietern, Apps und Ladekarten. Was muss hier im Hinblick auf eine Standardisierung geschehen, um entsprechend viele Ladesäulen bzw. Kilowattstunden bereitzustellen, damit E-Mobilität überhaupt funktionieren kann?
Ja, Herr Klien, Sie sprechen da gleich zu Beginn ein zentrales Problem der Einführung von Elektromobilität in Deutschland an. Es ist nämlich so, dass man irgendwie den Eindruck hat, dass eine zentrale Steuerung fehlt, um solche Dinge zu standardisieren. Es ist ja nicht nur die Art und Weise, wie man bezahlt an der Ladesäule, sondern es sind viele andere Dinge, zum Beispiel Hinweisschilder oder Stecker. Das hat man ja nun geschafft, dass es einheitliche Stecker gibt. Aber ein großes Problem ist, dass es eben viele unterschiedliche Institutionen und Veranstaltungen gibt, auf denen sich die Menschen bemühen, zu Standards zu kommen. Aber wir brauchen ja nicht 5 oder 10 Standards, sondern einen, damit es funktioniert. Die da entscheidenden Normungsorganisationen, VDE, DKE, VDE, FNN, betreiben zwar Standardisierungsarbeit auf diesem Gebiet, aber da ist man noch lange nicht so weit. Und man muss natürlich auch schauen, dass gerade bei der Mobilität wir Lösungen brauchen, die europaweit funktionieren. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, tatsächlich wünscht man sich, dass es ja vielleicht nicht gerade ein Ministerium für Elektromobilität geben wird, aber irgendeine zentrale Stelle, die diese vielen verschiedenen Aktivitäten steuert und auch, muss man auch dazu sagen, die vielen unterschiedlichen Förderprogramme, die von den verschiedenen Ministerien aufgelegt werden.
Sie haben ja in Ihrer Bundesanstalt ein In-Kabel-Messsystem entwickelt, das Strom tanken soll ab Ende 2018, also ab Ende kommenden Jahres, insgesamt transparenter werden. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also zu den wichtigsten Aufgaben, denen wir da nachgehen in dem Fachbereich elektrische Energiemesstechnik, gehört eben dafür zu sorgen, dass wenn man an einer Ladesäule eine gemessene Leistung kauft, dass man dann auch wirklich das bekommt, wofür man bezahlt hat. Es gibt ja verschiedene Größen, die gemessen werden, zum Beispiel die Zeit oder eben die Kilowattstunde. Und heute ist das durchaus noch nicht gewährleistet, dass wenn Sie mit einem Fahrzeug an einer Ladesäule laden und Sie bekommen eine Rechnung über die Ladezeit oder die gemessene Kilowattstunde, dass das auch wirklich stimmt. Deswegen verfolgen wir solche Ansätze, dass dann ein Messgerät zwischen die Ladesäule und das Auto geschaltet werden kann, um überhaupt erstmal festzustellen, ob die gemessenen Werte, die die Ladesäule dann kommuniziert an den Letztverbraucher, auch wirklich die sind, die in das Auto gelangt sind. Das kann man mit so einem In-Kabel-Messsystem tun.
Eine große deutsche Unternehmensberatung hat in einer Expertise vor kurzem gewarnt, in allen deutschen Ballungsräumen drohe in spätestens 5 Jahren der Verkehrsinfarkt. Er könne nur durch schnelles Handeln der Stadtplaner noch abgewendet werden. Frau Dr. Lendloff, Sie forschen am Deutschen Institut für Urbanistik mit dem Prosperity-Projekt über nachhaltige Stadtmobilitätspläne. Was ist das Ziel dabei?
Ja, die nachhaltigen Stadtmobilitätspläne sind jetzt ein planerisches Instrument, was zunehmend in den Vordergrund rückt, wird beispielsweise auch, weil es hier angesprochen worden ist, durch die europäische Politikebene zunehmend gefördert und auch die Bundesregierung richtet zunehmend den Fokus darauf, die Kommunen darin zu unterstützen, integrierte Planungsansätze zu verfolgen. Was heißt das spezifisch? Sie beruhen erstmal oder sind sozusagen ja eine kleine Erweiterung der integrierten Verkehrsentwicklungsplanung, die im Bereich der Verkehrsplanung genutzt wird. Das heißt, die verschiedenen sektoralen Planungen über die einzelnen Verkehrsträger vor allem hinweg. Deswegen auch sehr wichtig aus meiner Sicht, wie Sie den Fokus der Ausstrahlung gewählt haben, wirklich zu sagen, wir gucken uns die unterschiedlichen Verkehrsträger und ihren möglichen Beitrag an. Und dann natürlich auch integriert zu planen, heißt letztlich auch die Stadtentwicklung mitzudenken. Also welche Wirkung hat es letztlich, wenn ich ein Baugebiet an einer bestimmten Stelle plane? Kann ich eine Haltestelle vielleicht schon auch bevor der Fertigstellung des Baugebietes in Betrieb nehmen? Also dass auch die Verkehrswirkung direkt von den jeweiligen Planungen, also der Stadtentwicklung und der Verkehrsentwicklung, Verkehrsplanung auch mitgedacht werden. Das wäre ein Bereich. Aber nur ein kleiner Punkt bei diesen Stadtmobilitätsplänen, die aber ein wichtiges Planungsinstrument sind mit einem Horizont von ja bis zu 15 Jahren. Und in vielen Städten befinden sich diese Pläne eben wirklich in der Umsetzung gerade. Und der Fokus liegt dabei, wie gesagt, wirklich auf einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung, die die unterschiedlichen Dimensionen abbildet. Aber kurzfristig ist natürlich, müssen auch noch andere Instrumente greifen. Sicherlich kommen Sie darauf.
Einer der großen Zielkonflikte ist ja der einzelne Autofahrer, der möglichst schnell an sein Ziel möchte, zur Arbeit oder abends in Theater fahren. Und dann die ganzen Zulieferer von immer mehr Online-Bestellungen. Wir haben schon die Zahl vorhin genannt, 2 Milliarden Auslieferungen im Jahr in Deutschland von Päckchen und Paketen. Die Innenstädte sind ja praktisch blockiert.
Ja, in vielen Städten zeigt sich das, was Sie jetzt hier auch in Braunschweig beispielsweise gerade im Feierabendverkehr gesehen haben. Aber es sind dann natürlich auch noch andere Dimensionen, wenn wir jetzt im Sendegebiet an beispielsweise Hamburg denken, auch eine stark wachsende Stadt, in der es auch sozusagen den Speckgürtel gibt und Ein- und Auspendelbewegung, also auch Stauzeiten, gerade zu den Stoßzeiten, das, was Sie als Verkehrsinfarkt darstellen. Und da ja, ist dieses mittelfristige Instrument sicherlich sehr wichtig, aber auch allein die Elektrifizierung, die Sie angesprochen haben und dann auch im Individualverkehr, kann das natürlich nicht lösen. Also da ist und bleibt der ÖPNV schon auch das Rückgrat und das Massentransportmittel für die Ballungsräume.
Und die Pedelecs, die Fahrräder mit elektrischem Motor, sind ja auch in der Diskussion. Ein Beispiel aus dem Sendegebiet, der Kreis Pinneberg ist ein Vorreiter. Auch dort zunächst die Machbarkeitsstudie, die dauert etwa 2 Jahre und bis zur weiteren Umsetzung würden dann noch 8 Jahre vergehen. Vor welchen rechtlichen und geografischen Hindernissen stehen denn Fahrradschnellwege und Netze in Deutschland Ballungsräumen?
Ja, Sie haben gerade den Planungsprozess angesprochen, der ja gewissen Regelmäßigkeiten auch folgt und gewissen rechtlichen Grundlagen, also Kosten-Nutzen-Analysen, volkswirtschaftliche Bewertungen, das Baurecht spielt noch mit rein, Beteiligungsprozesse, das ist auch das, was wir zunehmend beobachten, das heißt, dass die Städte und Gemeinden auch wirklich frühzeitig beteiligen. All das ist in gewisser Weise zeitintensiv. Sie können es mit den planerischen Instrumenten sicherlich auch schon abfangen, also ein gut geplanter Prozess lässt sich schneller durchführen, aber eine gewisse Weile braucht es sicherlich. Aber die Radschnellwege, die Sie ansprechen, erfahren ja derzeit in den einzelnen Städten eine zunehmende Konjunktur. Das Beispiel des E-Radschnellwegs aus Göttingen, daran wäre jetzt zu denken, oder auch eben das Beispiel aus dem Bereich Hamburg, das Sie gerade angesprochen haben.
Herr Professor Zerbe, Sie haben an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am Institut für Verkehrsmanagement an einem E-Mobilitätskonzept für Studierende gearbeitet und forschen jetzt im Tourismusbereich auf Mallorca über den Einsatz von E-Mobilen in den Mietwagenflotten. Zunächst aber hier in die Region, in die Heimat. Mittelfristig soll ja angestrebt werden, noch mehr Elektrofahrzeuge, zum Beispiel in Wolfenbüttel und Wolfsburg, und auch an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig zu stationieren. Für welchen Nutzerkreis macht denn E-Mobilität mit diesen Möglichkeiten, Pedelecs, aber auch Segways in diesen drei Orten überhaupt Sinn?
Also wir haben uns ja mit der Elektromobilität beschäftigt seit 2009 und Sie sprachen an ein Projekt an der Hochschule. Damals handelte es sich um ein E-Car-Sharing mit einem Elektrofahrzeug aus Italien, was wir dann den Studierenden und den Angehörigen der Hochschule im Carsharing zur Verfügung gestellt haben. Das waren die ersten Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben mit Elektrofahrzeugen. Es ging um Alltagstauglichkeit und Nutzerakzeptanz. Wir hatten dann im Schaufenster ein Carsharing mit E-Fahrzeugen von Volkswagen, mit dem E-Up, über 30 Fahrzeuge an der Ostfalia, TU Braunschweig, TU Clausthal, und auch an der HBK. Und ja, wir haben auch da eben dann weitere Erfahrungen gesammelt mit Elektroautos, eben diesem E-Up. Am Ende hat sich gezeigt, dass die Nutzer sehr an den Elektrofahrzeugen interessiert sind, auch Studierende natürlich, aber nicht nur Studierende, sondern auch die Mitarbeiter und die Professoren. Es wurde recht rege genutzt, aber die Nutzung reichte nicht aus, um tatsächlich eine Wirtschaftlichkeit herzustellen. Das heißt also, es war ein Forschungsprojekt und es lief über gut ein Jahr, also der operative Betrieb lief über gut ein Jahr, aber es war eben nicht wirtschaftlich und deswegen wurde es wieder eingestellt, leider. Also Elektroautos sind im Carsharing nicht so ganz trivial, es ist etwas schwieriger, das Geschäft, einfach auch dadurch, dass die Fahrzeuge natürlich einmal teurer sind, es ist wirtschaftlich schwieriger und sie müssen durch die Ladevorgänge eben ja, möglichst relativ schnell wieder aufgeladen werden, damit sie auch zügig wieder zur Verfügung stehen. Auf Mallorca habe ich mich mit Elektrofahrzeugen beschäftigt, in Mietwagenflotten. Jetzt muss man aber sagen, also es gibt auf Mallorca ungefähr 60.000 Fahrzeuge, 60.000 Mietwagen wohlgemerkt. Die genaue Zahl kennt man nicht, also Schätzungen gehen sogar bis 100.000. Fahrzeugen, die in der Hochsaison eingesetzt werden und davon sind aktuell 60 elektrisch. Also wir reden hier von 0,1% im Promillebereich und dort haben wir die Akzeptanz ebenso untersucht, also die Kundenzufriedenheit und Nutzerakzeptanz und man kann sagen, wir haben auch Touristen befragt, das hat eine andere studentische Gruppe gemacht unter der Anleitung eines Kollegen, dass das Interesse an Elektrofahrzeugen extrem groß ist. Tatsächlich an der Elektromobilität, aber kaum bekannt ist, dass diese Elektrofahrzeuge dort im Mietwagengeschäft angeboten werden. Das heißt also, die Mietwagenfirmen vor Ort machen dafür keine großartige Reklame. Wäre wahrscheinlich auch problematisch, weil bei 60 Fahrzeugen, wenn man da noch Marketing für machen würde, dann würde die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigen.
Es geht ja auch darum, den ökologischen Fußabdruck der Touristen zu senken. Ja. Das ist ein integraler Bestandteil auch bei der Umsetzung des Pariser 2-Grad-Ziels. Was muss noch konkret mehr geschehen in Touristenregionen wie der Algarve oder auf Mallorca, wo ja. Sie forschen und wo ja der Massenansturm kaum noch zu bändigen ist?
Also Die Elektrofahrzeuge sind ja nur ein Teil natürlich des Footprints, den ein Tourist macht. Und jetzt Mallorca, da denkt man sofort natürlich an die Sonne, an Sonnenenergie. Sonnenenergie, ungefähr Größenordnung 2%, wird erzeugt auf Mallorca. Wir haben es hier mit relativ dreckigem Strom zu tun. 98% der auf Mallorca erzeugten Energie ist fossile Energie, also aus Öl, Gas, zum Teil Kohle. Allerdings gibt es ein Tiefseekabel, was bis zu 25% der Energie auf Mallorca liefert. Und das ist wiederum relativ grüner Strom, sodass wir unterm Strich ungefähr 12% Anteile im, also regenerative Anteile im mallorquinischen Stromverbrauch haben. Das ist schon nicht schlecht und damit ist ein Elektrofahrzeug etwas günstiger. So, wenn man aber dann daran denkt, dass man natürlich nach Mallorca in der Regel fliegt, also die meisten Touristen, über 10 Millionen Touristen jedes Jahr, kommen natürlich per Flugzeug nach Mallorca und hinterlassen erstmal aufgrund des Anfluges und des Abfluges einen recht ordentlichen Footprint. Und das kann man natürlich mit dem Elektrofahrzeug nicht kompensieren, auf keinen Fall. Also da muss man sich schon überlegen, fliegt man überhaupt heute noch mit dem Flugzeug, bei dem CO2, was man beim Fliegen eben halt hinterlässt. Das muss jeder sich überlegen.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, eine Gemeinschaftsveranstaltung der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft. Ein Hindernis für die Etablierung von Elektrofahrzeugen bei uns in Deutschland stellen laut einer jüngsten Umfrage fehlende Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern dar. Mehr als 2/3 der Befragten sind der Ansicht, dass die Verbreitung von E-Autos daran scheitern wird. Auch hier stehen bei Bürgern, die älter als 60 Jahre sind, noch sehr viele Kritikpunkte einer Einführung im Wege. Um Autofahrer dennoch zum Umstieg auf emissionsfreie Modelle zu bewegen, stellt die Bundesregierung bekanntlich Anreize durch Kaufprämien zur Verfügung. Doch nur 15% finden, dass diese Anreize auch ausreichend sind. Herr Kamann, was müsste denn getan werden, um zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern entsprechend viele Lademöglichkeiten zu haben?
Ja, das ist insofern ja besonders schwierig, weil es da mehrere Betroffene gibt, die sich damit einverstanden erklären müssen, dass da irgendwelche elektrotechnischen Installationen vorgenommen werden. Dann gibt es eben das Parkplatzproblem. Es muss ja auch Flächen geben, wo die Fahrzeuge dann in der Nähe der Stromanschlüsse stehen könnten. Meine Lieblingsidee, um das attraktiv zu machen, da Elektroautos hinzustellen, ist das Verschenken von Strom. Also in dem Moment, wo es Lösungen dafür gibt, dass eben Leute da laden können, ohne dass abgerechnet werden muss, wird das Ganze schon mal einfacher, weil wenn sie für die vielen Mieter draußen vor den Häusern Steckdosen benötigen, dann müssten sie eigentlich dort auch für jede Steckdose einen eigenen Zähler haben, damit man das ermitteln kann, wie viel Energie da entnommen wurde. Und ja, da braucht es kreative Ansätze, damit die Leute dann auch als Mieterin oder Mieter sich ein Elektroauto beschaffen.
Ja, dann kommen wir mal weg vom Individualverkehr zum öffentlichen Personennahverkehr. Hamburg will bei den Buslinien in den nächsten Jahren völlig weg von den sogenannten Dieselstinkern und setzt ab 2030 komplett auf E-Busse. Doch es gibt noch eine fast vergessene Alternative, nämlich die Trolleybusse, die eine Oberleitung haben und in vielen osteuropäischen Staaten seit Jahrzehnten fahren. Unser Korrespondent Carsten Schmiester hat sich das in der litauischen Hauptstadt Vilnius genauer angesehen.
Genau 252 Trolleybusse sind in Litauens Hauptstadt unterwegs. Eine Art grünes Erbe Moskaus. Die ersten fuhren 1956. 10 Jahre später wurde das Netz noch einmal erweitert und es hat irgendwie überlebt. Auch wenn es zwischenzeitlich als hoffnungslos veraltet galt und es heute zu Teilen immer noch ist. Die meisten Busse wurden in den 1980er Jahren gebaut. Und auch die neuesten aus polnischer Produktion haben schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel. Rimantas Markauskas ist seit 1979 dabei und jetzt Fuhrparkleiter. Er freut sich, dass die Trolleys inzwischen wieder angesagt sind, auch wenn er nicht wirklich meint, dass sie noch eine große Zukunft haben. Umweltfreundlich sind sie schon, aber heutzutage werden Elektrobusse mit immer besseren Batterien produziert. Trolleybusse sind ja eigentlich ganz ähnlich, aber von Oberleitungen abhängig. Klar, Strom als Energiequelle ist zwar generell günstiger, doch wenn man Trolleybuslinien neu bauen wollte, mit Trafos, Oberleitungsnetz und dann der ganzen Wartung, dann wäre das eine teure Angelegenheit. Für seinen Betrieb wahrscheinlich zu teuer. weshalb er auf noch leistungsfähigere Batterien hofft und damit auf mehr Reichweite moderner E-Busse. Das wäre dann wohl das Ende der Trolleys, die in Vilnius übrigens seit jeher Frauensache sind. Wir haben etwas mehr als 500, meist Trolleybusfahrerinnen. Inzwischen auch nicht mehr die Jüngsten, im Schnitt sind sie 57. Nachwuchs kommt nur selten zu uns. Die meisten wollen normale Busse fahren, weil deren Streckennetz größer und die Lenkung leichter ist und man nicht immer auf den Kontakt zu den Oberleitungen achten muss. Trolleybusfahren ist anstrengend, erfordert besondere Konzentration. Aber das hat Laima Zukowskiene nie gestört. Sie sitzt seit 28 Jahren hinter dem Steuer. Vorher war sie Maskenbildnerin an der Oper. Warum hat sie damals den Beruf gewechselt? Busfahren war etwas Besonderes, vor allem für uns Frauen. Wir waren ja alle jung und hübsch, haben uns geschminkt, fühlten uns wie auf der Bühne. Wir waren die Gesichter der Stadt und wurden regelrecht bewundert. Oh la la, eine Frau am Steuer einer so riesigen Maschine. Jesus Maria, das ist ja toll. Und irgendwie ist es das noch immer. Toll. Aber auch Laima ist klar, dass ihre Zeit und die ihrer Kolleginnen allmählich zu Ende geht. Der Rente wegen. Die Busse sollen aber bleiben, sagt sie. Möge Gott auch weiterhin Trolleys fahren lassen. Ich sage das nicht wegen meines Jobs. Ich sage das wegen der Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder. Die Luft hier ist schon enorm verschmutzt. Es gibt Wohnviertel, in denen sie durch all die Abgase besonders dick ist. Lass uns dann doch wenigstens im öffentlichen Nahverkehr sauber fahren, soweit das irgend geht.
Frau Lindloff, aus Sicht der Stadtplanerin, welche Potenziale hätten denn in Deutschland Trolleybusse als Alternative zu Straßenbahnen und E-Bussen?
Ja, gut, dass Sie die E-Busse noch hinzufügen, denn in vielen Städten über 100.000 Einwohner ist es auch oft so, dass es nicht mal ein Straßenbahn, also ein schienengebundenes System gibt. Und dann stellt sich natürlich, oder dann muss der Bus einen recht großen Teil der Personen in den Städten transportieren. Sie sprechen die Trolleybussysteme an. In drei Städten in Deutschland gibt es solche Systeme noch und zum Teil wirklich auch interessant, auch im Hinblick auf die Frage, wie ist der Strommix, das heißt, wo kommt wirklich der Strom her, beispielsweise aus Wasserkraft, also Esslingen, Solingen, Eberswalde sind die Beispiele in Deutschland. In der Schweiz sind die OBIS-Systeme auch sehr verbreitet, also es gibt viele ja auch Effizienzvorteile, die sicherlich da zu nennen sind, aber in dem Einspieler, den Sie gebracht haben, wurde ja auch schon ein Aspekt eben angesprochen, dass auch ja die Oberleitungen entsprechend verlegt werden müssen, das heißt, Sie finden es eben oft auch dann doch in Städten, die eine Geschichte mit dem OBUS haben und den dann sozusagen wieder reaktivieren. Und das Beispiel Hamburg haben Sie angesprochen. Hamburg setzt jetzt auf batterieelektrische Busse. Also da ist ja die Entwicklung auch noch relativ offen, wo sich das technologisch hin entwickelt. Also es ist noch nicht absehbar, aber Sie finden auch noch sehr viele dieselbetriebene Busse in den Städten, die dann aber auch die Euro 6-Norm für die schweren Nutzfahrzeuge erfüllen sollten.
Herr Lambrecht, man muss ja auch immer auf den Strombedarf schauen. Wenn wir jetzt vom Idealbild ausgehen, die Städte sind in 10 bis 15 Jahren mit E- oder Trolleybussen und Straßenbahnen wirklich umweltfreundlicher oder wird die CO2-Belastung steigen durch mehr Strom aus Kohlekraftwerken?
Das ist nicht die Hoffnung, dass die Kohle wieder ansteigen wird, sondern wir hoffen doch, dass wir mehr erneuerbare Energien in den nächsten Jahren haben. Zu dem ganzen Thema Trolleybus ist es auch ganz spannend, dass es auch die Kombination gibt zwischen einer Batterie und einem Trolley. Und genau diese Sachen werden ja auch in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel Esslingen, ausprobiert, wo man die Flexibilität hat, unter der Linie zu fahren und dann noch dazu die Freiheit zu haben, außerhalb der Linie zu fahren. Aber es zeigt sich einfach klar und deutlich, erst ab einer gewissen Menge von Fahrzeugen lohnt sich überhaupt, die Infrastruktur aufzubauen. Sonst sind die batterieelektrischen Busse einfach ein Vorteil.
Wie steht es mit dem Preisgefälle zwischen Individualfahrt, also der Liter Benzin kostet so und so viel an der Tankstelle, und dem Einzelfahrschein, dem Ticket, das man lösen muss? Lässt sich dieser Preisvorteil vielleicht besser herausstellen, dass die Leute auf Busse und Straßenbahnen umsteigen?
Also solange die Leute kein Auto haben, ist ein öffentlicher Verkehr billig. In dem Augenblick, wo die Leute ein Auto haben, wird der öffentliche Verkehr teuer für viele Fahrten. Das heißt, Studien zeigen ganz eindeutig, wenn ich kein Auto habe, dann nutze ich Carsharing, dann nutze ich den öffentlichen Verkehr, dann nutze ich andere. In dem Augenblick, wo ich ein Auto habe, dann ist es schwierig für mich, die anderen Verkehrsmittel zu nutzen. Da muss man die fast schon umsonst machen oder es muss man hoch ambitioniert sein, um dann den öffentlichen Verkehr zu nutzen.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, eine Gemeinschaftsveranstaltung der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft. Wir sprechen über die Chancen der E-Mobilität. Die Urbanisierung in Deutschland, wir haben es schon gehört, schreitet voran. Die Städteplaner stehen vor großen Herausforderungen. Es gibt damit einhergehend Erwartungen an Automatisierung und Digitalisierung. Lässt sich der Verkehr durch diese technischen und organisatorischen Innovationen besser steuern?
Ja und nein, würde ich da hier gerne antworten. Also Sie vernehmen das ja in der öffentlichen Debatte, in der politischen Diskussion, also die Hoffnung, die auch in eine Digitalisierung gesetzt werden, beispielsweise im Hinblick darauf, dass man die einzelnen Verkehrsträger miteinander vernetzen kann, also auch appgestützte Schnittstellen schafft und dergestalt. Und einen Themenbereich, den Sie eben auch ansprechen, wäre das autonome Fahren. Auch das wird im Zusammenhang mit einer Elektrifizierung diskutiert, also auch sich zu fragen, welche positiven Wirkungen könnten wir uns beispielsweise vom autonomen Fahren versprechen. Da wird auch im verabschiedeten Bundesgesetz genannt, also die Verkehrssicherheit, der Verkehrsfluss wird auch noch genannt. Und auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen das Nein, das ich angedeutet habe oder wo ich zumindest ein Ja-Aber sagen wollen würde, dass auch hier auf der anderen Seite die Gefahr von Rebound-Effekten besteht. Das heißt, dass Sie ein Mengenwachstum haben, was Sie eigentlich gar nicht erzeugen wollen. Also ein Anstieg der Fahrleistung beispielsweise, weil es sehr viel bequemer wird, wenn das Robotaxi vor meiner Haustür fährt. Und dann wäre es auch denkbar zumindest, also auch das sind Steuerungsstellschrauben, zu sagen, dass man schauen muss, dass die Fahrzeuge auch mindestens geteilt genutzt werden und natürlich aber auch, dass die Transportkapazität von einem ÖPNV doch noch deutlich höher ist, beispielsweise schienengebunden, aber sicherlich auch mit Bussystemen.
Sie haben es gesagt, viele Formen auch des Carsharing können dazu führen, dass der Verkehrsinfarkt in 5 Jahren dann doch stattfindet. Wir wollen es nicht hoffen. Ein besonderes Problem in den Städten stellt auch die Auslieferung von Online-Einkäufen dar, zusätzlich zu den normalen Paketauslieferungen für Gewerbe und Industrie. Das sind im Moment 2 Milliarden pro Jahr. Jetzt ist eine Eigenentwicklung der Post zum Topseller geworden, der sogenannte Scooter mit einer bescheidenen Reichweite von nur 80 Kilometern. Ist das eine Alternative zur Senkung der Emissionen in den Innenstädten?
Frage geht nochmal an mich.
Und auch an Herrn Lamprecht.
Ja, dann beginne ich kurz und dann können Sie ja ergänzen. Sicherlich erstmal auch beeindruckend, dass die Post oder DHL das dann geschafft hat, doch auch ein elektrifiziertes Fahrzeug auf den Weg zu bringen. Aber auch das kann nicht das wirkliche Luftqualitätsproblem erstmal in der Breite lösen. Also da finden sich auch andere Konzepte, vor allem für die letzte Meile in den Städten, also auch da, dass die Flotte wirklich gesamt im Wirtschaftsverkehr elektrifiziert werden könnte. Das wird gerade bei den großen Fahrzeugen dann noch entsprechend schwieriger. Also da gibt es interessante Konzepte mit Mobilitätsstationen, mit einer Zustellung mit Cargo-Bikes, die Städte auch wirklich experimentieren, die dann aber noch in der Breite natürlich Anwendung finden müssten.
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass die Post selbst mit Street Scooter die Sachen entwickelt hat, um auch den Druck zu erhöhen auf die restliche Automobilindustrie, zu zeigen, dass es innerhalb kurzer Zeit möglich ist, ein Elektroauto herzustellen. Und man sieht ja schon, dass nicht nur sich selbst beliefern, was am Anfang die Post gemacht hat, sondern es wird jetzt auch an andere Unternehmen ausgeliefert. Und es ist von dem her schon ein spannendes Konzept zu zeigen, Elektromobilität funktioniert. Und wie Sie gerade gesagt haben, wenn wir über das Thema Stickoxidbelastung uns anschauen, da macht der Verteilverkehr einen relativ kleinen Anteil aus. Da geht es darum, dass die Automobilindustrie Nachrüstungen für Euro 6, Euro 5 Fahrzeuge anbietet, dass man da wirklich eine große Reduktion der Stickoxide hinbekommt. Elektromobilität, wenn man sagt, 1 Million Fahrzeuge von 40 Millionen Fahrzeugen, dann sind das ungefähr 2,5%. Das wird nicht die Luftbelastung so extrem reduzieren, selbst wenn ich mit 1 Million Fahrzeuge, da muss man ganz anders hingehen. Aber wir müssen auf jeden Fall mal anfangen, das Thema irgendwie mal in Schwung zu kriegen, damit wir die Energiewende auch in den Verkehr reinbekommen. Und ich denke, da ist Street Scooter eine ganz gute Möglichkeit zu zeigen, es könnte funktionieren und es funktioniert.
Jetzt schauen wir mal auf die Chancen von E-Mobilität außerhalb unserer Ballungsräume, nämlich auf die Autobahnen und Bundesstraßen. Die A1, A2 und A7 in unserem Sendegebiet sind bekannt für ihre Lkw-Kolonnen, die oft Staus auslösen. Eine Teststrecke für Elektro-Lkw gibt es jetzt an der A1 zwischen Rheinfeld und Lübeck. Dort wurde eine Oberleitung gebaut. Spezielle Hybrid-Lkw sollen dann am Beginn der Strecke in voller Fahrt per Knopfdruck einen Stromabnehmer ausfahren und ihren Dieselmotor abschalten. Eine weitere Teststrecke gibt es in Hessen. Und in Baden-Württemberg ist ein Forschungsprojekt auf einer Bundesstraße für Oberleitungs-Lkw im Murgtal angelaufen. Wäre eine komplette Ausstattung, zumindest der großen Autobahnen, mit Oberleitung für den E-Lkw in den nächsten 10 Jahren umsetzbar?
Ist eine interessante Frage von dem her, wie macht man einen Aufbau eines Systems, das bisher noch nicht gegeben hat und funktioniert das überhaupt nur deutschlandweit? Da geht es wirklich darum, ein Elektro-Lkw, auch Oberleitungs-Lkw, wird nicht nur in Deutschland rumfahren. Das heißt, man muss europaweit denken, nicht nur deutschlandweit. Und wir haben gerade ein relativ umfangreiches Forschungsprojekt, wo man sich mal anschaut, wie sehen überhaupt die Nutzungsmustern von LKWs an. Welche können rein batterieelektrisch gemacht werden, welche können hybridelektrisch gemacht werden. Kann man zum Beispiel auch Pendelverkehre einrichten, um dann mal anzufangen. Also das Wichtige ist jetzt mal, glaube ich, mit dem Thema anzufangen, auszuprobieren und dann mal schauen, wie kommt man hin, weil die direkte Stromnutzung gerade beim Fern-LKW wohl die effizienteste ist. Und die steht auch nicht in der direkten Konkurrenz zur Bahn, was jeder sagt, wir haben das doch schon lange, statt auf Neues, auf der Schiene. Also es sieht einfach völlig anders aus, wie ein LKW genutzt wird, wie die Bahn genutzt wird und wie die Flexibilität aussieht. Und selbst bei sehr ambitionierten Verlagerungsszenarien werden wir vielleicht 20% des Verkehrs auf der Bahn haben und der Rest muss dann immer noch auf der Autobahn rumfahren.
Autonomes Fahren, Sharing-Konzepte, Verlagerungspotenziale im Pendlerverkehr. Herr Professor Zern, was ist Ihre Einschätzung nach den Erfahrungen hier im Großraum Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter?
Naja, also wir sind ja nicht unbedingt so die Carsharing-Ecke. Ne? Also Carsharing passiert in Hamburg, in Berlin, in München, in den großen Städten. Jetzt wird versucht, auch in kleineren Städten das zu machen. Also ansatzweise gibt es natürlich auch schon das stationsbasierte Carsharing, auch in Braunschweig zum Beispiel. Auch im ländlichen Bereich versucht man, das Carsharing-Auto an der Dorfeiche zu platzieren. Also es gibt einige Projekte in die Richtung. Ja, langfristig, glaube ich, wird sich Carsharing auf jeden Fall durchsetzen, gar keine Frage, auch mit E-Fahrzeugen. Das wird zukünftig ganz normal sein und wir werden uns überhaupt nicht mehr darüber wundern und wahrscheinlich auch in Städten wie Braunschweig und Wolfenbüttel funktionieren. Aber das wird noch eine Weile dauern. So, und zum autonomen Fahren, das fängt ja gerade erst an. Und das wird aber dann in den nächsten 3-4 Jahren ja tatsächlich dann auf die Straße kommen. Und im einfachsten Fall ist es das fahrerlose Taxi. Ja? Und ich sehe das autonome Fahren gar nicht so sehr im privaten Bereich, wo ich selber mit meinem eigenen privaten Fahrzeug autonom fahre, sondern ich sehe eigentlich mehr die Anwendung im öffentlichen Bereich, also Zugang für jeden. Und das kann dann eine Art autonomes Carsharing-Fahrzeug sein oder ein autonomes Taxi. Diese beiden Systeme, die kommen ja zusammen und Uber ist ja massiv da dran, auch eben autonome Fahrzeuge demnächst einzusetzen. Also das wird sehr schnell kommen und wahrscheinlich sehr viel schneller, als wir das uns heute vorstellen können.
All diese neuen Möglichkeiten öffnet die Industrie. Es gibt einen neuen harten Wettbewerb auch, aber viele Rahmenbedingungen sind noch nicht geklärt. Stichwort autonomes Fahren oder auch die Infrastruktur am Boden für E-Autos. Herr Kammann, was wird denn passieren, wenn plötzlich diese ganzen E-Mobilitätssysteme ineinander greifen sollen? Welche Formen der Standardisierung sind da noch vorstellbar?
Ja, kann ich Sie, glaube ich, beruhigen, Herr Kleen. Also plötzlich wird da gar nichts geschehen, sondern das wird ganz langsam, wird sich das entwickeln. Wir beobachten das ja jetzt schon seit rund 10 Jahren, dass also versucht wird, die Elektromobilität wieder zum Thema zu machen. Und wenn man mal rückblickt, dass ich seit 2008, 2009, wo das Rohöl noch $150 pro Barrel kostete, was sich seitdem getan hat, dann weiß man, dass es also zumindest nach meinem Eindruck zu plötzlichen Umbrüchen nicht kommen wird. Es sind ja die Verbände dabei und versuchen jetzt einerseits seitens der Energiewirtschaft und andererseits auch seitens der Ladeinfrastrukturhersteller und Anbieter und auch seitens der Autoindustrie sicherzustellen, dass bei dieser eben evolutionären Entwicklung hin zur Elektromobilität sichergestellt ist, dass es zu keiner Überlastung der Stromnetze kommen wird. Deswegen bin ich eigentlich optimistisch, dass wir da keine Krise insofern bekommen, dass also eine sehr viel größere Nachfrage nach Elektrizität für Autos vorhanden sein wird, als die Energieversorgungsunternehmen anbieten können.
Der politische Druck auf die Verkehrsplaner, aber auch auf die Wissenschaftler ist groß. Zunehmende Flächenknappheit in den Städten, das ungehemmte Bedürfnis nach immer mehr Mobilität, aber auch nach mehr Lärm- und Abgasschutz. In China gilt ab 2019 eine Elektroquote von 10% bei den Zulassungen. Dort werden jährlich 4,8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung der E-Mobilität getätigt, etwa so viel auch in Deutschland. Aber der konkrete Punkt ist ja der Kaufanreiz, die Kaufförderung. In China beträgt sie 8.000 Euro, bei uns nur 4.000. Reicht das aus, um Frau Dr. Lindlauf mehr zu animieren, dass die Leute es wagen, ein E-Mobil zu kaufen?
Ja, Sie sprechen die Kaufprämie an. Die hat ja relativ langsam Wirkung gezeigt. Sicherlich müsste man erstmal auch bei Mobilitätsverhalten ansetzen. Also wir haben über Carsharing gerade ganz kurz gesprochen. Das wäre eine Möglichkeit, um jetzt diese technologische Variante den Menschen näher zu bringen. Aber auch nochmal mit Blick ja, auf das, was in den Städten wirklich passiert, wäre sicherlich auch sehr wichtig, dass die Bundesregierung aktiv wird. Denn sicherlich einerseits, da kommen wir jetzt in das große Fahrwasser der Fahrverbotsdiskussion, will ich gar nicht unbedingt jetzt reinkommen, aber es wäre zumindest wichtig auch, dass die Bundesregierung sich im Bereich Kennzeichnung, Stichwort blaue Plakette beispielsweise, das wäre ein Instrument, was nutzbar wäre, auf den Weg macht. Und dann, Sie haben das angesprochen, dass die Grünen von dem Ziel abgerückt sind. Letztlich jetzt, wie sich die Situation gerade darstellt, wäre es sicherlich sinnvoll, da auch doch ein konkretes Ziel zu formulieren mit Blick darauf, dass Sie auch sagen, wie die Entwicklungen auf dem chinesischen Markt sind.
Das war ja das Jahr 2030, stand eigentlich im Parteiprogramm, ist jetzt aber aufgegeben worden, dass eben ab 2030 nur noch abgasfreie Autos in Deutschland neu zugelassen werden sollten. Herr Lambrecht, aus Ihrer Sicht ein richtiges Zieldatum?
Die interessante Frage für mich ist, will die Automobilindustrie Elektroautos kaufen? Ich habe gerade so einen ganz netten Film angeschaut heute. Da ging es darum, wie Verkäufer Autos verkaufen. Und da sieht man, das Interesse der Automobilindustrie ist relativ klein, Elektroautos zu verkaufen. Und da wird wahrscheinlich so dieses Thema, was Sie gerade angesprochen hat, für China und andere, und wir werden ja sehen, was morgen die Kommission einen Vorschlag rausbringt, wie groß der Druck sein wird auf die Automobilindustrie. Solange die Automobilindustrie noch andere Autos mit dem großen Gewinn verkaufen kann, wird sie das versuchen zu machen. Der Verkäufer wird es auch versuchen zu machen. Das sind die anderen Themen wie Reichweite und so weiter, sagen wir mal, auch mit zweitrangig. Es muss der Druck einfach von der Gesetzgebung herkommen, damit überhaupt Elektroautos stärker in Bestand reinkommen.
Es ist noch nicht hinreichend klar, kritisiert das Kieler Institut für Weltwirtschaft, ob nicht beispielsweise Brennstoffzellenfahrzeuge eine gleichwertige oder sogar bessere Alternative zu Elektroautos seien. Muss man diese Antriebsart stärker berücksichtigen?
Also bis jetzt haben wir, glaube ich, ein Brennstoffzellenfahrzeug auf dem deutschen Markt, soviel ich weiß. Also das wird noch ein bisschen dauern und da muss man sich auch mal wieder die Energieeffizienz der Fahrzeuge anschauen. Ich denke, wir brauchen ungefähr 2,5-3 Mal so viel Energie mit einem Brennstoffzellenfahrzeug im Vergleich zu einem Elektrofahrzeug. Wir müssen die ganze Infrastruktur noch aufbauen. Wir haben ja Steckdosen daheim, wo man auch mit 3,5 Kilowatt dann auch ein Elektroauto tanken kann. Das heißt, es wird viel gemacht, es werden viele Tankstellen jetzt in dem Förderprogramm in Deutschland aufgebaut. Und im Augenblick werden beide Schienen einfach nach vorne gegangen und für Langstreckenmobilität kann das zumindest eine Option sein, mit den Nachteilen, die ich gerade auch erwähnt habe, höherer Energieverbrauch, neue Infrastruktur und so weiter.
Frau Dr. Lindhoff, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategien hier in Deutschland. Sie kommen einerseits von der Bundesregierung, der Klimaschutzplan 2050, aber auch vom Bundesverkehrsministerium. Sind wir denn in Deutschland im Vergleich zum Ausland, zum Beispiel zu Paris, wo es ja an Wochenenden schon abwechselnde Fahrverbote gibt für private Pkw, sind wir richtig aufgestellt?
Es gibt die unterschiedlichen Handlungsebenen. Ich habe es angedeutet, auch auf der kommunalen Ebene, aber natürlich auch auf der Bundesebene, wo ein Handeln erforderlich wäre. Wir haben die Umweltzonen in Deutschland. Sie sprechen das in Frankreich an. Da hat man das auch mal diskutiert, Umweltzonen einzuführen. Ist aber da wirklich, da konnte es nicht umgesetzt werden. Deswegen haben sie das mit dem ungeraden und geraden Kennzeichen, also wechselnd, wenn Smog-Alarm ist. Also ist es vielleicht auch die Möglichkeit, ja, eine Maßnahme leichter umzusetzen oder ein bisschen mehr Akzeptanz zu erzielen. Es wäre einfach ein unterschiedliches Maßnahmenbündel tatsächlich erforderlich. Auch gerade, was sicherlich auch noch erwähnt werden sollte, also Push und Pull. Also wirklich auch zu sagen, auf der einen Seite Parkraumbewirtschaftung wäre ein ganz wichtiges Instrument und auf der anderen Seite aber dann auch zu sagen, Mobilitätsmanagement ist ein ganz wichtiger Part, also auch zu informieren, zu Verhaltensänderungen anzuregen, da kann man wirklich ja auch ganz viel machen, Quartiersgaragen, ich könnte Ihnen ganz, ganz viele Stichworte nennen, auch von neuen Konzepten, die erprobt werden in den Städten.
Also ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem deutschen Markt für Mobilität vielleicht noch nicht attraktiv genug, um auch nachhaltig Elektrofahrzeuge zum Einsatz bringen zu können. Schlussfrage an alle hier auf dem Podium. Nachdem wir über die Chancen und die Möglichkeiten der E-Mobilität gesprochen haben, was ist Ihre Schätzung? Wie wird der Verkehr in Deutschland in 5 Jahren sein? Verkehrsinfarkt oder mehr intelligente Verknüpfung, Herr Professor Zerbe?
Also der Verkehrsinfarkt wird, glaube ich, weiter voranschreiten. Ich glaube nicht, dass er wirklich sich verbessern wird und insofern alle Maßnahmen, die in den Städten dazu führen, dass das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren gefördert wird und auch der ÖPNV. Wir haben heute überhaupt nicht über Zu-Fuß-Gehen gesprochen und Fahrradfahren gesprochen. Das sind eigentlich die sinnvollen und nachhaltigen Fortbewegungsmöglichkeiten in der Stadt. Und wenn wir da nicht hinkommen, dann wird es mit dem Verkehrsinfarkt weitergehen, ohne Frage. Und Elektrofahrzeuge, dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen, die werden sich verkaufen, die werden sich von alleine verkaufen und zwar schon sehr bald, wenn wir attraktive Fahrzeuge auf dem Markt haben. Und Tesla hat damit angefangen, BMW hat nachgezogen und insofern, wir werden in den nächsten 2-3 Jahren sehr attraktive Modelle auf dem Markt haben und die Menschen werden kaufen. Und damit werden wir 400.000 batterieelektrische Fahrzeuge zum Ende 2020 auf dem Markt haben, hier in Deutschland, fahrend. Ich weiß, da glaubt keiner dran und auch Herr Karmann ist sehr skeptisch, aber die Geschwindigkeit wird rasant sein und 2026 hoffen wir, dass wir auch in dieser Region noch mit Volkswagen und von Volkswagen leben können.
Herr Dr. Karmann, Sie haben mit dem Kopf geschüttelt.
Also Herr Professor Zerbe hat ja die Aufgabe, sich vor junge Leute zu stellen und den Mut zuzusprechen und deswegen verstehe ich, dass er also dieses optimistische Menschenbild hat, während ich als Beamter von Amts wegen von Amts wegen dann eher das pessimistische Menschenbild zu haben habe. Und da geht ja jetzt durch die Presse, dass die 4 großen deutschen Autohersteller dann also im kommenden Jahr sagenhafte 100 Schnellladesäulen aufstellen wollen. In China hat man sich vorgenommen, bis 2020 eine 1 Million Ladesäulen aufzustellen. Und ich meine, das ist jetzt pro Autohersteller 25 Ladesäulen pro Jahr. Sicherlich sagt Ihnen der Name Kontradiev etwas oder Schumpeter. Da gibt es ja diese Innovationszyklen und die dauern da, also wenn es schnell geht, 40 Jahre. Wenn es etwas langsamer geht, 50 Jahre. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ich schätze mal, in 5 Jahren werden wir nicht so wesentlich viel weiter sein als heute, nach meiner Vorhersage.
Frau Dr. Lindloff, Ihre Einschätzung?
5 Jahre war der Horizont, den Sie angesprochen haben. Also wir werden in meinen Augen, das haben wir hier auch schon diskutiert, auf jeden Fall diese technologischen Entwicklungen haben, die wir angesprochen haben, also zunehmend autonome oder automatisierte, machen wir es genauer, automatisierte Fahrzeuge in den Städten in 5 Jahren, das wird schwierig. Aber außerhalb der Städte ist es ja wahrscheinlich. Die Elektrifizierung, ja, wird auch von der Ladeinfrastruktur abhängig. Ich habe es gesagt, Verhaltensänderungen, Mobilitätsroutinen aufzubrechen, das wäre wichtig. Verkehrsinfarkt, ich würde hoffen, nein, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, dass ich darauf vertrauen würde, dass die Kommunen ihre planerischen Instrumente nutzen und das tun sie in weiten Teilen auch. Und auch den anderen Part, den wir angesprochen haben, dass auch der Zwang da sein könnte zu handeln, sowohl für die Bundesregierung als eben auch für die Kommunen, Stichwort Fahrverbotsdiskussion, was dann vom Bundesverwaltungsgericht entschieden wird, wäre dann leider ja der zwanghafte Ausgang zu sagen, jetzt muss man doch regulativ tätig werden. Aber ich würde trotzdem hoffen, dass in den Unternutzung der unterschiedlichen Instrumente eine Milderung zumindest möglich ist.
Herr Lambrecht, sehen Sie das ähnlich, dass letztlich die Justiz ein bisschen hilft, sozusagen die dritte Gewalt durch Fahrverbote, die Verwaltungsgerichte verhängen?
Ja, ich hoffe, dass da die nächsten Monate sich was tut, auf der einen Seite mit Stickoxiden, aber zu Ihrer Frage mit 5 Jahren. Ich möchte gar nicht in 5 Jahre schauen, sondern mir ist wichtig, was passiert bis zum Jahr 2030, bis zum Jahr 2050. Die Bundesregierung hat sich ein Ziel gesetzt von 40% Minderung CO2-Emissionen im Verkehr zwischen heute und 2030. Das heißt, in 17 Jahren wollen die 40% Minderung kriegen. Das heißt, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, dann muss ich was tun, dann muss ich schnell was tun. Und das können nicht nur die Änderung der Fahrzeuge sein, sondern das muss wirklich auch, wie Sie es gerade gesagt haben, Verkehrsverhalten sein. Das muss auch wegen in Mindframing sein, dass nicht gesagt wird, CO2 ist ein grünes Thema, sondern CO2 ist ein Gesellschaftsthema. Und das muss sich dann auch auswirken, wie Leute mit ihrem Verkehrsverhalten, wie bewusst sie mit ihrer Mobilität umgehen. Also ich bin jetzt von 5 Jahren weg, weil es mir einfach wichtig ist zu sagen, wo wollen wir denn in die mittelfristig und langfristig hingehen. Und dafür spielt Elektromobilität sicherlich langfristig eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist eigentlich die einzige Chance, die wir gerade haben.
Jetzt würde ich sogar gerne noch ergänzen, und zwar das, was Herr Professor Zerbe schon gesagt hat, auch die aktive Mobilität, also attraktive Lebensräume in den Städten schaffen. Und das heißt zum Beispiel auch fürs Zu-Fuß-Gehen einen Raum schaffen, für aktive Mobilität, systemisch am Radverkehrsnetz arbeiten. Das wären eben auch noch weitere wichtige Punkte.
Vielen Dank an Sie alle. Das war Logo Wissenschaft aus Braunschweig, eine Gemeinschaftsveranstaltung der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft. Diesmal zum Thema E-Mobilität, emissionsfrei, aber umweltschädlich. Unsere Gäste auf dem Podium waren Dr. Martin Kamann von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt hier in Braunschweig, Udo Lambrecht vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, Dr. Kirstin Lindloff, sie ist vom Deutschen Institut für Urbanistik aus Berlin gekommen, und Professor Thomas Zerbe von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter. Vielen Dank an Sie und an unser tolles Publikum. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.